Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die rechtsextreme Terrorgruppe aus Thüringen hatte bei ihrer Mordserie möglicherweise noch weitere Helfer. Nach dem Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen aus Niedersachsen gehen die Ermittler offenbar entsprechenden Hinweisen nach. Die ebenfalls inhaftierte mutmaßliche Hauptbeschuldigte will nach Informationen der Stuttgarter Nachrichten morgen aussagen. Die Bundesanwaltschaft bestätigte das bisher nicht. In Thüringen wird nun die Rolle des Verfassungsschutzes untersucht.
Der Druck auf die Thüringer Landesregierung wächst. Sie muss die Rolle des Thüringer Verfassungsschutzes Ende der 90er Jahre aufarbeiten. Eine Kommission soll nun klären, wie die inzwischen bundesweit bekannte Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund in Thüringen abtauchen konnte, obwohl sie der Verfassungsschutz zuvor im Visier hatte.
Wir werden natürlich im Lichte dessen, was wir heute wissen, auch noch mal den Blick in die Vergangenheit richten und werden schauen, ob sich daraus Anlass gibt, Sachverhalte noch mal anders zu bewerten.
Er steht besonders in der Kritik, der damalige Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Helmut Röver. Nach einer Reihe von Affären wurde er im Jahr 2000 suspendiert und wegen Untreue gab es ein Verfahren gegen ihn. Röver räumt heute ein, dass die Zielfahndung des Verfassungsschutzes damals versagt hat.
Zielfahndung bedeutet das Auffinden, das körperliche oder örtliche Auffinden dieses Trios. Das ist in einer sehr aufwendigen Aktion versucht worden und misslungen. Insofern, dafür trage ich auch die Verantwortung.
1998 hebt die Polizei in Jena eine Bombenwerkstatt aus. Sie stellt Rohrbomben, Schusswaffen und rechtsextremes Material sicher. Beate Z. und ihre beiden männlichen Komplizen tauchen daraufhin ab. Ob sie dabei Hilfe hatten, wird jetzt geprüft. Der Verfassungsschutz in Deutschland ist föderal organisiert. Jedes Bundesland hat seine eigene Behörde, die Informationen sammelt und auswertet, immer bezogen auf das jeweilige Land. Gehen die Beobachtungen über die Landesgrenzen hinaus oder gibt es Hinweise auf eine Bedrohung des Bundes, dann erst wird das Bundesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in Köln eingeschaltet. Unterdessen wurde heute bekannt, dass bei den Morden in Hessen ein ehemaliger Verfassungsschutzmitarbeiter an mehreren Tatorten gewesen sein soll. Zum Beispiel in Kassel, wo im April 2006 ein türkischer Internetcafébetreiber durch Kopfschüsse getötet wurde. Das ARD-Magazin Fakt berichtet heute außerdem von einem weiteren mutmaßlichen Unterstützer der Terrorgruppe. Es geht um einen Mann namens Matthias D. aus Johanngeorgenstadt im Erzgebirge. Auf seinen Namen wurden in Zwickau zwei Wohnungen angemietet, in denen Beate Z. und ihre beiden Komplizen jahrelang lebten. Matthias D., so ein Informant, gehöre zum harten rechten Kern. Dazu und zu weiteren möglichen Verbindungen erhofft sich die Bundesanwaltschaft Informationen von Beate Z. Sie sitzt in Karlsruhe in Haft und will sich Medienberichten zufolge morgen äußern.
Politiker aller Parteien dringen auf schnelle Konsequenzen aus der Mordserie der Rechtsterroristen. Dabei wird der Ruf nach einem erneuten Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme NPD lauter. Allerdings müssten zunächst die Erfolgsaussichten genau geprüft werden, sagte Kanzlerin Merkel dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Grünen brachten angesichts von Vorwürfen gegen den Verfassungsschutz einen Untersuchungsausschuss ins Gespräch. Zunächst aber beriet heute das Kontrollgremium für die Geheimdienste in Berlin.
Es ist ein kleiner Kreis von Abgeordneten, die im Kontrollgremium für die Geheimdienste sitzen. Über die genauen Inhalte dürfen sie nicht sprechen, aber über ihre Schlussfolgerungen. Die ersten Informationen zur Rolle des Verfassungsschutzes in der Neonazi-Szene haben offensichtlich alle beunruhigt.
Die ganze Arbeit der Verfassungsschutzbehörden im Bereich des Rechtsextremismus muss überprüft werden. Ich denke, da ist ein Grundfehler drin an der gesamten Struktur, an dem Geist, der da herrscht.
Die Informationen über potenzielle rechtsextreme Gewalttäter müssen früher ausgetauscht und noch sorgfältiger ausgewertet werden.
Es gibt erste Ideen, wie die Zusammenarbeit von Verfassungsschutz in Bund und Ländern verbessert werden kann. Bisher sind Antiterrordatei und Terrorabwehrzentrum auf islamistische Bedrohungen spezialisiert. Sie könnten nun auf den Rechtsterrorismus ausgedehnt werden.
Weil nur so sichergestellt ist, dass Informationen, die an einer Stelle im Bundesgebiet vielleicht vorhanden sind, gleichzeitig überall allen Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehen.
Weiter umstritten ist der Umgang mit der NPD. Diskutiert wird wieder einmal über ein neues Verbotsverfahren und auch über den Abzug der V-Leute aus der rechtsextremen Szene. In dieser Frage ist gerade die Union gespalten.
Ich bin ein eindeutiger Anhänger des Systems von V-Leuten und nicht eines Parteienverbots.
Die CDU stimmte auf ihrem Parteitag dafür, ein neues NPD-Verbot zu prüfen. Der erste Versuch war wegen der V-Leute gescheitert. Gerade deshalb wird ihr Einsatz nun in Frage gestellt.
Ein Instrument, das uns nichts bringt, das brauchen wir auch nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Einig ist sich das politische Berlin in der Solidarität mit Familien und Landsleuten der Opfer rechtsextremer Gewalt. Beim Besuch der türkischen Gemeinde versicherte Außenminister Westerwelle, für Extremismus und Fremdenfeindlichkeit gebe es hierzulande keinen Platz.
Wir müssen und werden diese Taten, alle Hintergründe und eventuelle Netzwerke aufklären. Das sind wir nicht nur den Opfern schuldig, das sind wir auch dem Ansehen unseres Landes in der Welt schuldig.
Die Kontrolleure im Bundestag wollen nun selbst alle Akten einsehen, auch die aus den betroffenen Landesämtern für Verfassungsschutz. Einhellige Einschätzung heute nach der Sitzung. Bei der inneren Sicherheit stößt Deutschland mit seinem föderalen System an Grenzen. Kriminalität und Terrorismus machen nicht Halt vor Zuständigkeiten, weshalb es eine große politische Einigkeit gibt, dass diese Strukturen der Wirklichkeit angepasst werden müssten.
Mit der Mordserie der Rechtsterroristen befasst sich das Magazin Fakt um 21.45 Uhr. Und mehr zu den Aussichten auf ein Verbot der NPD finden Sie auf tagesschau.de. Mit einer lebhaften Debatte zur Bildungspolitik ist der CDU-Bundesparteitag in Leipzig zu Ende gegangen. Umstritten war die Forderung der Parteispitze nach einer Abkehr von der Hauptschule. Hintergrund sind sinkende Schülerzahlen. Der Antrag wurde nach fast vierstündiger Diskussion angenommen. Nach der Wehrpflicht und der Atomkraft hat die CDU damit eine weitere bisherige Kernposition aufgegeben.
Abschluss des Bundesparteitages wie immer mit der Nationalhymne. Die CDU hat sich nach den Worten von Angela Merkel als starke Volkspartei präsentiert und Antworten auf neue Herausforderungen gefunden.
Dann haben wir, so finde ich, mit diesem Parteitag gezeigt, dass wir willens sind, auch in Zukunft Verantwortung für Deutschland in einem vereinten Europa zu übernehmen.
Im Mittelpunkt der Diskussionen am Schlusstag das Ringen um eine neue Schulpolitik.
Bildung ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Sie ist die entscheidende Zukunftsfrage für den Wohlstand und den Zusammenhalt unseres Landes.
Die CDU verabschiedet sich vom dreigliedrigen Schulsystem, setzt künftig auf Gymnasium und eine zusammengelegte Haupt- und Realschule.
Wenn wir einen Schritt gehen in Richtung Zusammenfassung von Haupt- und Realschule hin zu einem Zwei-Säulen-Modell, dann erwarten wir auf der anderen Seite jetzt auch einen Weg der Linken zum Konsens. Das heißt auf gut Deutsch, Finger weg von der Eigenständigkeit des Gymnasiums. Sonst gibt's Ärger mit der Christlich-Demokratischen Union.
Auch soll die Vergleichbarkeit der Bildungsinhalte und Abschlüsse zwischen den Ländern erhöht werden. Oberstes Ziel aber bleibt:
Wir wollen die richtige Schule für jeden, aber nicht die Einheitsschule für alle. Deswegen lehnen wir ideologische Einheitsschulen kategorisch ab.
Überdies will die CDU vor der Einschulung ein beitragsfreies Vorschuljahr einrichten.
Ob bei den Themen Mindestlohn oder Bildung, die CDU rückt immer weiter in die Mitte, will auch für Grünen und SPD-Anhänger wählbar sein. Überdies ist alles auf die Kanzlerin zugeschnitten. Die CDU ist Angela Merkel, Angela Merkel ist die CDU.
Italien ist der geplanten Übergangsregierung einen entscheidenden Schritt näher. Der designierte Ministerpräsident Monti sicherte sich die Unterstützung der beiden größten Parteien. Es wird erwartet, dass er morgen sein Kabinett vorstellt. Nach dem Abgang von Regierungschef Berlusconi soll der Finanzexperte Monti Reformen durchsetzen, um das Vertrauen der Finanzmärkte in das hochverschuldete Land zurückzugewinnen.
Empfang beim Staatspräsidenten für Italiens Fußballnationalmannschaft. Das Trikot mit der Nummer 1, ehrenhalber für Giorgio Napolitano, den Präsidenten. Er hält fest die Fäden für die neue Regierungsbildung in der Hand und er drückt weiter aufs Tempo. Der designierte italienische Ministerpräsident Mario Monti hat heute seine politischen Konsultationen fortgesetzt. Noch aber gibt es offene Fragen, wie sein Kabinett zugeschnitten sein wird. Aber Italien wartet auf grünes Licht aus dem Palazzo Giustiniani, dem derzeitigen Amtssitz Montis. Die wichtigste Botschaft heute: Berlusconis Partei unterstützt jetzt den Kurs Montis. Die uns von Europa vorgegebenen Aufgaben unseres Sparpakets sind Grundlage unserer Unterstützung für die Regierung Montis. Die sozialdemokratische Oppositionspartei Partito Democratico bleibt bei ihrem Kurs. Politiker aus Berlusconis Partei dürfen nicht an der neuen Regierung Montis teilhaben. Ihre Begründung heißt, nicht um ihn weniger zu stützen, sondern wir wollen ihn besser unterstützen. In diesen Minuten gibt Mario Monti eine Pressekonferenz und äußert sich selbst zum Stand der Regierungsbildung. Alle Gesprächspartner haben mir angeboten, ihren Teil beizutragen und auch Opfer zu bringen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Mario Monti steht vor der schwierigsten Nacht seines Lebens, denn ganz Europa wartet darauf, wie er Italien aus der Krise führen wird. Denn noch wankt Italien, aber es scheint wenigstens nicht mehr zu fallen.
Die EU will die Schuldenkrise in der Eurozone mit schärferen Gesetzen in den Griff bekommen. Das Europaparlament verabschiedete heute ein Gesetz, das Spekulationen auf fallende Kurse von Staatsanleihen erschweren soll. Vorgesehen ist, den Handel mit ungedeckten Kreditausfallversicherungen auf Staatsanleihen sowie sogenannte ungedeckte Leerverkäufe einzuschränken. Binnenmarktkommissar Barnier will außerdem den Einfluss der Ratingagenturen begrenzen. Dazu legte er im Parlament Pläne vor.
Ihre Zentralen haben sie alle in New York. Die drei großen Ratingagenturen Fitch, Moody's und Standard & Poor's, die den weltweiten Markt dominieren. Im Auftrag von Unternehmen oder Staaten bewerten sie deren Kreditwürdigkeit. Man liefere Investoren am Finanzmarkt Meinungen, mehr nicht, sagen die Agenturen. Diese Sicht der Dinge teilt der EU-Binnenmarktkommissar nicht. Die Ratingagenturen seien durchaus ein Akteur am Finanzmarkt. Ratingagenturen sind wichtig, vielleicht zu wichtig, so Michel Barnier. Er wolle nicht den Überbringer schlechter Nachrichten abstrafen. Es dürfe aber auch nicht sein, dass durch Ratingagenturen die Probleme von Staaten größer würden. Damit dürfte er auch diese Meldung von Standard & Poor's gemeint haben. Automatisch verschickt sorgte sie für Spekulationen, Frankreich würde abgewertet mit sofortigen negativen Folgen. Die EU-Kommission will jetzt, dass der Bewertungsprozess transparenter wird. Staaten oder Unternehmen sollen sich von wechselnden Agenturen bewerten lassen, möglichst auch von kleinen. Außerdem sollen Investoren Ratingagenturen bei Fehlurteilen haftbar machen können. In Paris reagierte Standard & Poor's. Die neuen Regeln würden Ratings als weltweit einheitliche Standards beschädigen. Ja, man wolle mehr Wettbewerb bei den Agenturen und ja, die Finanzwelt müsse sich weniger abhängig machen von den Bewertungen, aber
it's a thermometer.
Wir sind ein Thermometer. Wir messen das Kreditrisiko zum Beispiel in der Eurozone, aber wir schaffen kein Kreditrisiko. Die weitere Beratung der Kommissionspläne könnte mindestens ein Jahr dauern. Nichts also für die aktuelle Schuldenkrise.
Erste Abstriche von seinen Plänen musste der EU-Binnenmarktkommissar gleich heute hinnehmen. Die Idee, die Bewertung von Krisenstaaten zeitweise auszusetzen, ist erst einmal vom Tisch. Michel Barnier fand das innovativ. Kritiker nennen es eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Die New Yorker Polizei hat das zentrale Zeltlager der sogenannten Occupy-Bewegung gewaltsam geräumt. 70 Aktivisten wurden vorübergehend festgenommen. Knapp 2 Monate hatten die Bankenkritiker in einem Park in der Nähe des Finanzdistrikts ausgeharrt. Ihr Zeltlager gilt als Wiege der weltweiten Protestbewegung gegen die Macht der Banken und die Verarmung der Bevölkerung. Die Aktivisten kündigten weitere Aktionen an. Auch im US-Bundesstaat Kalifornien und in Zürich wurden Protestcamps von der Polizei aufgelöst.
Aus Anlass des 200-jährigen Bestehens der Universität Breslau ist Bundespräsident Wulff nach Polen gereist. Zum Auftakt seines Besuches gedachte er zusammen mit dem polnischen Präsidenten Komorowski der Opfer nationalsozialistischer Verfolgung. In seiner Festrede zum Jubiläum der Hochschule erinnerte Wulff daran, dass in Breslau die erste deutschsprachige Universität war, an der evangelische und katholische Theologie gelehrt wurde. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 16. November.
Hoher Luftdruck reicht von Südskandinavien bis ins östliche Mitteleuropa. Das Hoch zieht sich etwas nach Südosten zurück, sodass sich bei uns in den kommenden Tagen auch mal die Wolken des Ausläufers eines Tiefs bemerkbar machen. Von den westlichen Landesteilen bis nach Franken beginnt die Nacht klar, sonst oft mit Nebel oder Hochnebel. Der Nebel breitet sich im Laufe der Nacht aus und hält sich teilweise den ganzen Tag über nordöstlich der Elbe, im Thüringer Becken zwischen Donau und Alpenrand und am Oberrhein. Sonst setzt sich vielerorts die Sonne durch, auf den Bergen scheint sie ungestört. Der Wind weht meist nur schwach, im Norden zeitweise mäßig. Im Norden und am Oberrhein bleibt es in der Nacht oft frostfrei, sonst bis minus 7 Grad und Reifglätte. Am Tag bei Dauernebel zum Teil nur minus 1 Grad, im Nordwesten bis 11 Grad. Am Donnerstag teils sehr Nebel, teils Sonne, am Nachmittag im Westen dazu einige Wolken. Am Freitag Wolken, in der Nordwesthälfte nur vereinzelt etwas Nieselregen, sonst abseits des Nebels Sonne. Am Samstag ist es teils neblig, teils freundlich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin braunes Netz, das Umfeld der Zwickauer Terrorgruppe, außerdem Lieder für die Freiheit. Wolf Biermann wird 75.